Kennst du das Gefühl, wenn das Leben so richtig an deine Kräfte zerrt, als stündest du in einem ewigen, sportlicher Wettkampf, die du dich nie eingeladen hast oder eingemeldet hast? Ich weiß nicht, ob du da teilgenommen hast, als wir die Schule besucht haben, und da war ja auch im Sportunterricht diese Tauziehen. Also ich kann mich sehr gut erinnern, da haben wir zwei Mannschaften gemacht, ein dickes Seil und in der Mitte eine Markierung. Du stemmst die Füße zum Boden, deine Hände fangen an zu brennen durch ständigen Ziehen. Man wird richtig rot ins Gesicht. Du gibst alles. Manchmal gewinnst du einen Meter, aber danach verlierst du wieder den. Es ist ein Kampf um die Vorherrschaft. Und wenn wir ehrlich sind, ist unser Leben manchmal ähnlich. Ein ständiges Seilziehen. In deinem Alltag findet ein unsichtbaren, aber sehr realer Machtkampf statt. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Hoffnung und Verzweiflung. Ja, und es geht so weit manchmal über Leben und Tod. Und da kommt manchmal das Gefühl, wir verlieren diesen Kampf. Ich bin müde, ich habe keine Kraft mehr. Die Gegenseite scheint stärker zu sein. Und vielleicht stehst du heute genau an diesem, Wettkampf am Seilziehen. Und du kämpfst an die Front deines Lebens. Und es gibt Situationen, wo wir den Eindruck haben, dass wir hinfallen und nicht mehr schaffen. Du fühlst dich ohnmächtig, hilflos, vielleicht ausgeliefert, weil die feindliche Übermacht, es sei jetzt eine Krankheit, finanzielle Not oder eine bestimmte Situation, tiefe Einsamkeit, einfach stärker am Seil zieht als du. Und genau hier vergessen wir oft das Entscheidende. Wir vergessen im Stress des Kampfes allzu oft uns auf Gott zu besinnen. Wir wissen natürlich, wir sollten Gott, aber wir sind so gefangen. Wir starren auf das Seil, wir starren auf den Gegner, aber wir blicken nicht nach oben zu dem, der eigentlich dieser Kampf schon besiegt hat und auch den Sieg für uns hat. Und dieser Sieg möchte heute der Herr in deinem ganz persönlichen Leben wirken werden lassen. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen in einem Kampf, den der Herr selbst gewonnen hat. Dieser Kampf scheinte verloren zu sein, aber der Herr hat einfach triumphiert, großen Sieg gezeigt. Wir möchten diesen Text heute Morgen lesen, zusammen aus Lukas 7, von Vers 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seine Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Soweit das Wort des Herrn. Ja, das Thema heute Morgen: vom Trauerzug zum Lebenszug. Ich möchte einige Gedanken geben. Das erste: unterwegs in einem Trauerzug. Ich möchte euch gedanklich einfach mal in diese Stadt mitnehmen. Die Stadt heißt Nain, was bedeutet übersetzt die Schöne oder die Liebliche. Aber an diesem Tag, liebe Geschwister, da war nichts Schönes oder Liebliches. Du stellst dir einen friedlichen Ort vor, wie er auch würdig den Namen ist, eingebettet in sanften Hügeln, einen Ort, an dem man gerne lebt, wo es ja scheint, die Welt in Ordnung zu sein. Doch an diesem Tag gab es etwas, das die Ruhe und diese Zufriedenheit grausam, ja, zerstörte. Ein Schatten hatte sich über diese Stadt gelegt, ein tragisches Todesfall. Und wisst ihr, der Tod war kein alter Mann, satt von Jahren. Nein, es war ein Jugendlicher, ein Teenager. Und vielleicht hatte dieser Teenager, wie alle anderen Teenager, Träume, Pläne, Wünsche. Und nun war alles vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Der Tod eines jungen Menschen löst eine besondere Art der Trauer vor. Ich selber musste 2 Beerdigungen durchführen von einem 10-Jährigen und einem 11-Jährigen. Ganz schlimm. Ich hätte am liebsten abgesagt. Ich habe das einfach aus Gehorsam gemacht. Vielleicht habt ihr vor Jahren gehört, in Darmstadt, ein Junge unter den Rädern, ein Straßenbahn. Und das war ein Jugendlicher, den ich ja selbst kannte. Und dann auch ein anderes Mädchen, das hat Selbstmord begangen, hat sich unter den Zug geworfen. Kannte ich auch persönlich. Was willst du denn da sagen? Welcher Trost willst du den Eltern geben? Ganz schwierig. Dieser Tod fühlt sich unnatürlich an, wie ein Diebstahl am Leben selbst. Man steht fassungslos vor dem Sarg und man fragt sich, warum? Warum ist das Leben unfair? In der Mitte dieses Schmerzes steht eine Frau, bekannt, die Witwe von Nain. Ihr Schicksal ist von einer Härte geprägt, die uns wirklich den Atem raubt. Sie war bereits verwitwet, sie stand ja schon vor einem Sarg von den eigenen geliebten Ehemann, und jetzt steht sie wieder da vor ihrem Sohn. Ihr Sohn war alles, was ihr natürlich geblieben ist. Es war nicht nur ihr geliebtes Kind, sondern der Text sagte eigentlich ihr einziges Kind. Und das hat wohl was zu bedeuten. Damals bedeutete das weit mehr als nur emotionale Verlust. Ohne Ehemann und ohne Sohn war ihre rechtlich und wirtschaftliches Leben ja nützlos. Ihr Junge war ihre Alterversicherung, ihre Hoffnung, ihr Schutzraum. Mit seinem Tod starb auch ja letztendlich auch ihre Zukunft. Sie war allein. Vor 2,5 Jahren ist ja mein Vater verstorben und es ist so, dass eigentlich dann auch die Witwerrente gibt. Und wenn das nicht reicht, dann greift der Staat auch ein. Und das war der Fall auch bei meiner Mutter. Sie ist, ich sag mal so, finanziell abgesichert. Aber diese Frau nicht. Sie weinte und hatte keine, absolut keine Hoffnung mehr. Ja, wir können uns kaum vorstellen, wie auch Menschen damals für ein Leben ja, begegnen müssten. Nicht nur das Verlust geliebten Menschen, sondern wie geht es dann weiter im Leben? In Israel war es Brauch, die Toten noch am selben Tag zu begraben. Und so setzte sich ein großer Trauerzug in Bewegung. Man musste nicht unbedingt an diesem Trauerzug teilzunehmen, ja, die Menschen kennen, sondern man nahm einfach teil. Man geht einfach mit Richtung Friedhof. Die Menschen weinten, sie klagen, aber helfen können sie nicht. Doch dann geschieht das, was in Gottes Plan niemals Zufall ist. An diesem Stadttor treffen zwei Gruppen aufeinander, die gegensätzlicher nicht sein können. Auf der einen Seite siehst du den Trauerzug. Er steht für alles, was dich ja niederdrückt. Wehklagen, Hoffnungslosigkeit, Schwachheit, Verzweiflung. Und vieles mehr. Es ist ein Zug, der aus der Stadt ja, herausgeführt wird, weg vom Leben hin zum Ort des Todes. Auf der anderen Seite nähert sich ein Freudenzug oder Lebenzug. Eine Gruppe voller Energie, Hoffnung und Zuversicht. Warum? Weil Jesus in ihrer Mitte ist. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Diese Menschen waren ja begeistert. Ja, erst am Vortag, wenn wir die ersten Verse in Kapitel 7 lesen, hatten sie erlebt, wie Jesus Kranke heilte. Sie trugen die Freudenbotschaft vom Reich Gottes im Herzen. Sie redeten über Wunder, über das Leben, über die Gnade. Sie hatten Grund, teilzunehmen an dieser Freude-Lebenszug. Stell dir diesen Moment vor, der Tod trifft das Leben. Die Verzweiflung trifft auf die Hoffnung. Am Stadttor prallen diese zwei Welten aufeinander. Und die Frage ist heute Morgen an dich, an uns, an mich. Wo befindest du dich gerade? Was bewegt dich? In welchen dieser zwei Züge bewegst du dich? Vielleicht fühlst du dich genau wie diese Witwe. Dir wurde etwas genommen, das dir unendlich kostbar war. Vielleicht ist es nicht der physische Tod eines geliebten Menschen. Vielleicht ist eine Hoffnung, die in dir gestorben oder am Sterben ist. Vielleicht hast du das Gefühl, alles verloren zu haben und bis am Ende deine Kraft. Und wisst ihr, es gibt so viele Trauerzüge, die sich heute durch unsere Städte, Familien, Gemeinden bewegen. Wir sehen sie nicht immer am schwarzen Kleider, aber wir können sie oft in den Gesichtern lesen. Bist du innerlich auch in einem Trauerzug unterwegs? Vielleicht hast du etwas verloren, eine Beziehung, deine Gesundheit, deine Freude, ja sogar dein Glauben wackelt. Ich denke an einen Mann aus einer Gemeinde, nach außen erfolgreich, beruflich stark, aber innerlich leer. Er sagte einmal unter Tränen: Pastor, ich funktioniere nur noch, ich lebe nicht mehr. Ja, sogar solche Menschen sind in Gemeinden zu finden. Oder eine Mutter, die sagte: Mein Sohn lebt, aber geistlich ist er tot. Ich kenne ihn nicht mehr. Oder eine Frau, die nach Jahren der Ehe sagte: Ich bin noch da, aber mein Herz ist wie begraben. Viele Menschen gehen äußerlich aufrecht, aber innerlich liegen sie in einem Sarg. Da ist die Mutter, die um ihre zerbrochene Familie weint. Da ist der Mann, der nach Jahrzehnten im Beruf plötzlich vor dem Nichts steht. Das sind die gesundheitlichen Nöte, die dir die Lebensfreude letztendlich rauben, oder finanzielle Schwierigkeiten, die dich bedrücken. Viele Menschen um uns herum sind nervlich am Ende, geplagt von Depressionen und Ängsten. Und das wohl recht, wenn wir das Ganze menschlich betrachten. Besonders diese Zeit ist ja sehr geprägt, oder? Man fragt sich, wie geht es ja weiter? Aber ich glaube, liebe Geschwister, wir sollten zu der Gruppe von Menschen gehören, die, egal wie und in welcher Lage wir uns befinden, dass wir aus diesem Trauerzug herauskommen. Wir haben alle Recht, es zu tun. Und dass wir uns in den anderen Zug bewegen, in diese Freude und Lebenszug. Warum? Weil wir zu Jesus Christus gehören. Viele Menschen sehen ja das ganze Leben wie ein einziger Trauerzug. Aber wir sollten nicht dazu gehören. Und dann gibt es noch die geistliche Ebene. Vielleicht weinst du um Angehörige oder Freunde, die ohne Gott leben, die von Jesus nichts wissen wollen. Sie mögen nach außen hin lebendig wirken, aber, liebe Geschwister, geistlich, ja, sind sie tot. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir sind nicht gewohnt an gute Nachrichten, überhaupt nicht. Ich fahre sehr viel Auto, höre Nachrichten und ab und zu hörst du im Radio eine gute Nachricht: Die A3 ist wieder frei. Schön. Aber ansonsten hörst du nur schlechte Nachrichten, nur. Wir sind ja umstellt von negativen und schlechten Nachrichten. Du hörst kaum gute Nachrichten. Und wenn wir welche ja hören, dann sind sie irrelevant. Nur die Bibel, nur das Evangelium ist die gute Nachricht. Und der Herr Jesus möchte uns frei auch heute Morgen diese gute Nachricht aussprechen. Wenn dein Leben sich gerade wie ein Trauerzug anfühlt, dann hör genau zu. Es nähert sich eine andere Gruppe. Es ist Jesus. Er hat sich auf dem Weg gemacht, um genau die Not dieser Frau zu begegnen. Deine Not zu begegnen. Er kommt nicht zufällig am Stadttor. Er kommt mit der Macht des Lebens. Und wir befinden uns ja gerade in dieser Phase, wo sich ja auch Ostern, wo wir wissen, was es eben bedeutet, die allerwichtigste gute Nachricht, Jesus Christus ist auferstanden. Der Tod kann ihn nicht aufhalten. Nur Jesus konnte sich erlauben, dieser Trauerzug anzuhalten. Eine zweite Gedanke, die ich aus diesem Text uns weitergeben möchte, ist, Gott hat die Macht, deinen Trauerzug zu stoppen. Wusstest du, dass Jesus ein Meister der perfekten Zeitpunkt ist? Es war kein Zufall, dass dieser Junge genau an dem Tag beerdigt werden sollte, als Jesus nach Nain kam. Er hat sich nie zufällig einfach dort der Herr bewegt. Gott kommt nie eine Sekunde zu spät. Er hat alles exakt geplant, um seine Herrlichkeit letztendlich zu zeigen. Und der Herr hört nicht auf, seine Herrlichkeit in deinem und in meinem Leben ja, zu zeigen. Auch wenn wir den Eindruck haben, ich befinde mich ja in dieser Trauerzug. Vielleicht denkst du manchmal, Gott hat mich vergessen. Wenn er mir helfen wollte, dann hätte er das ja schon längst getan. Aber diese Geschichte lehrt uns etwas anderes. Gott hat die absolute Kontrolle über Leben und Tod. Geschweige ja, unseren Problemen. Dein Leben ist kein Zufall, auch nicht die widrigen Umstände, in denen du gerade steckst. Ich kenne sie nicht, ist auch gut so, aber der Herr kennt sie. In Vers 13 lesen wir diese wunderbaren Worte. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr, weine nicht. Halte hier einen Moment inne. Jesus wurde in dieser Situation nicht um Hilfe gebeten. Die Witwe rief nicht nach Jesus und sie war so gefangen von ihren Trauer, dass sie nicht die Kraft, die Konzentration oder diese Sicht hat, hin auf Jesus zu schauen. Aber Jesus sah sie. Und ich finde das wunderbar, dass lesen wir öfter, der Herr sah ihn. Der Herr sieht dich, mich in unser ganzen Leid, mit all dem, was uns beschäftigt. Er sieht uns. Manchmal haben wir den Eindruck, dass er uns vergessen hat, dass er, so sagte jemand, ja, der Herr ist viel mehr beschäftigt mit anderen Problemen, aber nicht gerade mit meinen. Diese Sicht Jesus ist ganz anders als unser. Ich habe mich manchmal erwischt, ich sage das ganz offen, Menschen nicht in ihrer Not zu sehen. Lieber nicht hinsehen. Denn das bedeutet Aufwand, Kraft, Zeit, Geld zu investieren. Dann schauen wir lieber weg. Dann gehen wir lieber mal irgendwo anders. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Das ist das Wesen unserer Gott. Jesus ist nicht oberflächlich. Er ist nicht kühl oder distanziert. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Es berührt sein Herz, wenn du leidest. Er sieht deine Sorgen, er kennt deine Ängste, er hat jede einzelne deine Tränen gesehen. Nicht in deinem Leben ist ihm verborgen, nichts. Wenn er sagt, weine nicht, dann ist das ja kein billiges Trost. Wenn Jesus das sagt, dann meint er, ich bin gekommen, um dir zu begegnen. Ich will dir deine Tränen in Freuden umwandeln und dir meine Macht zeigen. Wie oft standen wir vor weinenden Menschen, liebe Geschwister. Und wir haben versucht, sie zu trösten, indem wir gesagt haben, weine nicht. Hat sich da was geändert? Ist das nicht anderes als ein billiges Trost? Ich kann mich erinnern, als meine Kinder klein waren und hingefallen und die haben sich richtig wehgetan. Und ich bin hingegangen, um sie zu trösten. Und dann habe ich gesagt, mein Kind, weine nicht. Aber Papa, es tut weiter weh. Und da merken wir, dass wir an unseren Grenzen kommen, auch mit unserem Trost. Und manchmal mit unseren Worten, indem wir versucht haben, Menschen zu trösten, ja sogar die Situation verschlimmert haben. Ach, bleib doch mit deinen Worten weg, die helfen mir nicht. Und die haben recht. Jesus stoppte diesen Trauerzug. Der Text sagt, dass die Träger stehen geblieben sind. Wer kann den Tod aufhalten, wenn der Tod an deine Tür anklopft? Ich habe an mehreren Trauerzügen teilgenommen. In Italien ist ja üblich, das ist ähnlich wie auch hier beschrieben wird, in manchen kleinen Orten, da geht man von zu Hause zum Friedhof zu Fuß in eine Trauerzug und dann nimmt man ja teil. Aber ich habe niemals erlebt, dass ein Trauerzug aufgehalten worden ist. Nie. Aber hier sehen wir, dass der Herr dieser Trauerzug aufhält. Und die Träger, die haben sich vielleicht mal angeschaut und sagen, was will der? Aber sie blieben stehen. Warum blieben sie stehen, liebe Geschwister? Weil da steht der Herr des Lebens. Da muss der Tod stillhalten und stehen bleiben. Stell dir vor, wie der Tod wie ein triumphierender Reiter an der Spitze dieses Trauerzugs steht. Er hat das Leben des Jungen geraubt und das Glück der Mutter zerstört. Wer kann ihn aufhalten? Wer hat die Macht, sich dem Tod ja letztendlich entgegenzustellen? Nur einer. Nur der Sohn Gottes kann das tun. Und ich denke auch über mein Leben nach. Immer wieder. Und wenn ich darüber nachdenke, wer Jesus ist und dass Jesus ja auferstanden ist und dass diese Auferstehung letztendlich auch die Garantie meiner Auferstehung ist, und dass der Tod nicht das letzte Wort hat, da kommt Freude und Frieden in meinem Herzen. Auch wenn ich ja konfrontiert werde, auch mit dem Tod, von anderen Menschen und daran denke, ja, irgendwann wird auch der Tod an meine Tür klopfen. Aber dann habe ich diese lebendige Hoffnung. Liebe Geschwister, wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde. Und oft, ja, ziehen wir in einen Trauerzug, nicht gekleidet mit schwarzen Kleidern, aber es ist ja, wie gesagt, an unseren Gesichtern zu erkennen. Lasst uns herauskommen, liebe Geschwister. Wir haben Grund, wo wir auch festhalten. Er gebietet im Trauerzug Einhalt. Er tritt an den Sarg und berührte die Bahre. Wisst ihr, was das bedeutet? 7 Tage unrein sein. Und der Herr Jesus hat sich unrein für uns gemacht, indem er deine und meinen Schmutz, unseren Sünden auf sich genommen hat. Damit wir rein werden. In diesem Moment stehen die Träger still. Keiner wagt es mehr, einen Schritt weiter zu gehen. Die Träger des Todes müssen stillhalten, wenn sie Jesus begegnen. Und wenn du Jesus begegnest in deinem Leben, dann hat der Tod keine Macht über dir. Und diese wunderbaren Worte, die Jesus ja ausgesprochen hat in Johannes 11, Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Er tritt deinen Trauerzug direkt entgegen und stoppt ihn. Du kommst an Jesus nicht vorbei. Seine Macht ist immer größer als das, was dich ja niederdrückt. Und ein drittens, Gott hat die Macht, Leben zu schenken. Und das ist das Kern dieses Wunder. Der Junge hinein war nicht bloß ohnmächtig, er war absolut tot. Es gab keine menschliche Hoffnung mehr. Man sagt ja, ne, solange Leben ist, ist Hoffnung, aber mit dem Tod ist alles vorbei. Und dieser spricht nur einen kurzen Satz, aber in aller Klarheit und göttlicher Majestät und Autorität. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Oder bei Lazarus, Lazarus, komm heraus. Nicht irgendwer spricht den Jungen an, sondern der lebendige Gott. Wenn wir einem Toten etwas befehlen würden, wäre das unlogisch. Einem Blinden zu sagen, schau dir diesen Bild an, wäre eine Unverschämtheit. Oder einem Gelähmten zu sagen, komm, lass uns spazieren gehen, das wäre Unmenschlichkeit. Warum? Weil wir etwas anfordern, was diesen Menschen nicht tun können. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Er ist der Schöpfer, er ist derjenige, der in das Nichts hineingerufen hat, es werde Licht und es wurde Licht. Und manchmal denke ich immer nach, Herr, was hast du für eine Allmacht? Du brauchst nur zu sprechen und es geschieht. Aus dem Nichts. Ich glaube, wir sind nicht immer bewusst die Allmacht unserem Herrn. Er hat die Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus spricht, dann geschieht es. Der Junge richtete sich auf, der Tod wird sofort besiegt, der Tod muss gehorchen. Steht ja in 1. Thessalonicher 4. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Glaubst du das? Glaubst du das? Es hat Jesus, ja, eine dieser Schwestern gesagt. Glaubst du das? Der Herr sagt es uns auch. Es dauerte keine Stunde und keine Minute, als Jesus rief, reagierte das Leben. Und das soll uns ermutigen. Denk an deine ungläubigen Angehörigen, für die du schon so lange betest. Ja, Margret, Jean-Louis und ich und natürlich viele andere Geschwister haben wir für meinen Sohn Alex erst nach 24 Jahren, 24 Jahren sind vergangen, dass er ja reagiert hat, als Jesus ihn gerufen hat. Wenn Jesus in Leben von Toten hineinspricht, werden geistlich Tote lebendig. Ihre inneren Augen werden geöffnet. Gott ist der, der dem ruft, was nicht ist, als wäre es da, wie geschrieben steht. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubt, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Römer 4, Vers 17. Ich komme zum Schluss, liebe Geschwister. Der Herr Jesus kann und möchte in unserem Leben angreifen. Er kann Depressionen beseitigen, er kann die finanziellen Nöte ja sprechen und neue Kraft schenken. Er möchte, dass die Trauerzüge deines Lebens gestoppt werden. Er möchte, dass du dich von deiner Bahre letztendlich erhebst. Wir haben am Anfang von zwei Zügen gesprochen. Dieser Trauerzug und dieser Lebenszug. Aber dann lesen wir ja in diesem Text, dass es ja am Ende nur einen Zug gab. Und zwar der, wo sich Jesus befand. Dieser Freuden, dieser Lebenszug. Und in dieser Stadt kam wieder, was eigentlich letztendlich Nein heißt, die Schöne, die Liebliche. Da kam wieder Freude, weil Jesus ja in diese Stadt kam. Dann sehen wir am Ende nur einen Zug, den Leben, den Freudenzug. Und der Herr Jesus möchte dich einladen, da teilzunehmen. Wir haben alle Grund, egal was du durchmachst, das, was wir in Jesus Christus haben und sind, übersteigt alle Umstände des Lebens, egal wie sie heißen. Amen. Amen. Liebe Geschwister, nimmt es mir nicht übel, aber ich muss gleich weg, denn wir haben heute Nachmittag die Taufen, da müssen wir etwas früher da sein. Und wenn ihr ja an uns denkt, wir laden ja Menschen ein und wünschen, dass sie auch diese Herr des Lebens kennenlernen. Vielen Dank. Der Herr segne euch.